Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir im Namen Jesu versammelt sind und wir danken dir, dass wir jetzt, so wie die Jünger auf dem Berg oder unterwegs, einfach bei dir sein dürfen und dass du unser Herz berührst. Du willst jeden von uns berühren und es ist so geheimnisvoll, dass du jeden auf seine Art und Weise berührst, begegnest, so wie jeder es braucht. Herr, wir danken dir, dass wir so ganz einfach bei dir sein dürfen, ohne irgendwelche Konkurrenz, ohne Leistungsdruck. Einfach so. Und dass wir uns von dir belehren lassen dürfen. Du bist das, Jesus. Du bist der wahre Lehrer. Du bist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Herr, so bitten wir dich, schenke uns deinen Heiligen Geist. Öffne die Augen unseres Herzens, unseres Geistes, erwecke unseren Geist, damit wir offen sind für dich und für dein Wort. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Wir werden dann jetzt weitergehen, also mit dem anderen Taufnamen von Jean-Marie Baptiste Vianney, dem Taufnamen Johannes. Also das ist dann Johannes, der Evangelist, der Lieblingsjünger. Und das ist besonders schön. Ich werde jetzt nicht so viel von Jean-Marie Baptiste Vianney erzählen. Mir ist so gekommen, ein bisschen über Johannes und über seine Art, sein Wesen, auch seine Lebendigkeit zu sprechen. Und wir wollen uns einfach so vielleicht mit diesem Johannes, dürfen wir so ein bisschen identifizieren oder ich sag mal, immer ein bisschen nacheifern, sein Beispiel vor Augen haben, wie er mit Jesus umgegangen ist, ja. Und unter den Blick Jesus stellen, wie Jesus ihn geschaut hat. Das ist gut. Wie hat Jesus den Johannes geschaut? Also, als die gerufen hat, Johannes und Jakobus, die Donnersöhne, die Söhne des Zebedäus. Und Johannes in seinem Temperament war schon jemand, der risikobereit war, also nicht nur der Petrus, der so der Leader war, der so der Anführer war, sagen wir mal so, der Sprecher, ja, aber Johannes hatte ein schönes Temperament und dann hat er einmal gesagt, ja, sollen wir dann das Feuer auf die Samariter herabrufen, weil sie dich nicht hören wollen, dich nicht aufnehmen, Jesus. Und Jesus stoppt ihn dann, stoppt den Eifer, ja, aber er hat nicht gesagt, dich kann ich nicht gebrauchen. Jesus hatte wirklich eine besondere Liebe auch zu ihm. Warum? Vielleicht sage ich dann nur von Johannes, von Jean-Marie Baptiste Vianney zu Anfang Folgendes. Als er unterwegs war, die Kühe zu hüten in den Feldern, dann hat er die anderen Kinder belehrt und ihnen schon Predigt gehalten. Und am Ende der Predigt war oft, hab nur den lieben Gott recht gern. Das war so wie eine Synthese von seinem Herzen. Habt nur den lieben Gott recht gern. Aimez bien le Seigneur Dieu. Also, aber ihr liebt ihn in einer guten Art und nicht mit Angst. Da war keine Angst, glaube ich, bei dem Jean-Marie Baptiste Vianney. Aber da war große Liebe. Und von Johannes wissen wir ja, von dem Evangelisten, der sagt in 1. Johannes, da haben wir so viele Stellen, und 2. Johannesbrief, 3. Johannesbrief, denn Gott ist die Liebe, aus dem 1. Johannesbrief, 4,4, 2. Johannesbrief, 1,6, ich zitiere einfach nur drei Stellen, ihr sollt in der Liebe bleiben. Ja, Gott ist die Liebe, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wir hören in den Briefen von Johannes, hören wir auch Jesus reden. Und dann im 3. Johannesbrief, Vers 4, ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben, also auch in der Liebe leben, weil Liebe hat mit Wahrheit zu tun. Und wenn keine Wahrheit gegeben ist, ist die Liebe nicht vollkommen, dann fehlt etwas. Aber vielleicht Folgendes fällt mir gerade ein. Ich habe dann einen Prediger gehört, das war ein Freikirchlein, Prediger, ein Amerikaner. Und ja, ich habe ihn gemocht, auch wegen der Beispiele, ist ein Amerikanischer. Und er hat Folgendes erzählt. Er hat gesagt, die Wahrheit ist etwas Gutes, aber mit der Wahrheit muss man aufpassen. Er hat Folgendes gesagt. Elektrizität ist etwas Gutes. Wir brauchen für Handy, für Lampen, für Motoren, für Heizung, für alles Mögliche brauchen wir Elektrizität. Es gibt die Hochspannung, es gibt dann die ganze niedere Spannung. Dann hat er gesagt, Elektrizität ist etwas Gutes, aber sie muss isoliert werden. Sonst wird sie tödlich, wird sie gefährlich. Und so ist es mit der Wahrheit. Die Wahrheit ist, muss mit Liebe isoliert werden, sonst kann man mit der Wahrheit jemand erschlagen. Und das wollte Jesus nicht. Und das will keiner von uns eigentlich. Und das wollte auch der Pfarrer von Ars wollte es nicht. Aber er hat schon sehr deftig gepredigt. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen, oder vielleicht in der Predigt heute Morgen. Keiner von den 12 Aposteln, später auch Paulus, hat so klar und so oft von der Liebe gesprochen. Also wenn man das mal liest, das Johannesevangelium, wie oft Jesus davon spricht, auch in den bleibt in mir, wie dann bleibe ich in euch, bleibt in meiner Liebe und so weiter. Und er sagt dann auch, schaut, er schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott hat die Welt nicht erschaffen aus irgendeinem anderen Ursache als Liebe. Es ist nur reine Liebe. Und die Liebe, wahre Liebe, macht freiend. Wir spüren es, also wie Liebe frei macht. Wir spüren es auch in den Sakramenten, besonders in der Beichte, wenn wir dann diese Liebe Gottes zusprechen dürfen. Zusprechen dürfen für jeden Einzelnen, für die Menschen, dass wir zusprechen dürfen, du bist von Gott geliebt, deine Sünden sind dir vergeben. Genau. Und von Paulus, da kennen wir dann das hohe Lied der Liebe. Paulus in 1. Korinther, da schreit er über die Liebe, das ist so das Herzstück. Von Petrus, da hören wir von der Liebe ganz zum Schluss im Johannesevangelium, ja, wo Jesus ihn dann dreimal fragt, Petrus, hast du mich lieb? Und ihr kennt das vom Griechischen her. Es gibt diese zwei verschiedene. Es gibt Agape und Phileo, genau. Und Jesus geht dann eine Stufe runter, um dem Petrus dann mir mein Update zu geben, zu sagen, ich setze dich wieder ein. Und das ist wunderbar. Und Johannes, er hat Jesus wirklich noch anders gekannt. Also oder seine Wahrnehmung war anders, so wie die Wahrnehmung von Jesus für jeden von uns anders ist. Und das ist eigentlich schön. Das ist ein Reichtum für uns, aber auch ein Reichtum für Jesus, dass jeder mit einer ganz persönlichen Liebe ihn gern hat. Also, was ist das für ein Reichtum für den Himmel? Also, Jesus bekommt auf das gleiche Evangelium, auf die gleiche gute Nachricht, bekommt er von jedem eine ganz ureigene Antwort, kann er bekommen, ja, in unserer Liebe. Gut. Und was interessant ist, bei diesem Ereignis von Petrus ganz zum Schluss, also vom Johannesevangelium, ist Folgendes. Nur Johannes schreibt von diesem Ereignis. Er, der, sagen wir mal, jetzt übertrieben in Anführungszeichen, Spezialist von dieser Liebe war. Er sagt, oh, hier geht es um Liebe, das muss ich aufschreiben, das ist wichtig, dass die Generationen später das wissen, wie Jesus umgegangen ist mit einer Situation, die eigentlich schrecklich ist, die vernichtend ist. Ja, den Kindern in Erstkommunionunterricht, und da habe ich auch dann Beichtkatechese, ich habe immer versucht, dass die Kommunionskatechesen selber zu geben. Da habe ich gesagt, ja, als Jesus gestorben war, waren alle traurig. Petrus war noch etwas trauriger. Warum? Da stand noch etwas offen. Und die Kinder haben gesagt, ja, hatte nicht die Gelegenheit, Jesus um Pardon zu fragen, sagt man in Luxemburg, um Verzeihen zu bitten. Nach der Auferstehung waren alle glücklich, Petrus auch, aber noch nicht ganz. Da war noch ein Schatten. Warum nicht? Ja, er konnte Jesus nicht in die Augen schauen. Da stand noch etwas. Seht ihr? Und also Jesus möchte, dass unsere Freude vollkommen ist und dass die Liebe ohne irgendeinen Schatten ist, dass sich noch darüber legen, was versucht uns dann in irgendeiner Weise doch noch von Gott zu trennen. Also das will Jesus nicht. Also Johannes hat Jesus anders verstanden und er erkannte Jesus anders auf seine ureigene Art und Weise. Dies gesagt, muss ich hinzufügen, und das ist, glaube ich, wichtig für uns, dass Jesus antwortet später dann dem Petrus, das war gleich nachdem er nach der Liebe fragt, dann sagt er, und was ist mit diesem? Was ist mit Johannes? Da kommt schon eine, ja, ist das Eifersucht oder was? Jesus hat so richtig, kennt unsere Seele und kennt unsere Gefühle und so weiter und was ist meine Stellung? Bin ich dann, was mit diesem? Okay. Wenn ich will, dass er bleibt, dann bleibt er. Okay? Und Johannes hat ja dann nicht ein Martyrium im Blut erlebt, aber wie Maria, und ist das nicht schön, wie Maria hat er, ist ihm ein Schwert durch die Seele gegangen unter dem Kreuz. Das ist deine Mutter. Du bist ihr Sohn. Auch durch dieses Leiden, das du jetzt mit durchgelitten hast am Kreuz, wo du gestanden bist, das ist Martyrium. Das ist nicht nur ein Zeugnis, dass du bezeugst, wie ich gestorben bin oder wie ich sterbe, sondern in deiner Seele ist auch ein Schwert. Du hast den größten Verlust deines Lebens zu beklagen. Versteht ihr? Also das, ja. In der Sakristei von Medjugorje, in der Sakristei, wo wir Priester nach der Kommunion austeilen, nach rechts, die Heilige Kommunion bringen, ich kann das später zeigen, ist ein wunderschönes Bild, Jesus im Schoß seiner Mutter oder Maria so ein bisschen daneben, und dann sieht man dieses Schwert, das durch ihr Herz und auch zu Jesus hingeht. Und Johannes steht dann so ein bisschen im Hintergrund. Das hat mich tief berührt, dieses Bild, und zeigt eigentlich, was das Martyrium auch der Mariens ist, aber auch das Martyrium des heiligen Johannes des Evangelisten. Jesus hat sich ihm so geoffenbart. Was ist mit diesem? Ja, dieser war schon beim Kreuz, mein lieber Petrus, hätte Jesus sagen können. Ja? Du bist weggelaufen, aber ich verzeih dir. Aber dieser ist geblieben. Okay. Und wir könnten sagen, also Johannes hat durch seine Liebe, die er hatte, durch seine Art, Jesus zu lieben, hat er einen, ja, hat mit den Augen des Geistes gesehen. Mit den Augen des Herzens. Oder noch bevor er mit den Augen des Körpers gesehen hat, hat er diese Gegenwart, dieses feine Gespür für Jesus gehabt. Oder als sie dann nach Ostern diesen reichen Fischfang haben. Johannes ist der Erste, der erkennt. Es ist der Herr. Versteht ihr? Also er spürt mit dem Herzen, spürt die Nähe Jesu. Und mit dem Herzen sieht man gut. Ich glaube, das war Saint-Exupéry, der das gesagt hat, ja. Ich habe den Prinzen, ich habe den immer noch nicht gelesen. Ja, ich weiß, es ist sehr klein, aber ich habe es immer noch nicht gelesen. Also einige Zitate sind mir dann doch wohl bekannt, ja. Und er empfand mit dem Herzen, bevor die Ratio es verstanden hat. Und diese Gnade dürfen wir bitten, dass wir mit dem Herzen erkennen. Herr, schenke mir diese Gnade, dass ich dich mit dem Herzen erkennen kann. Da dürfen wir auch auf die Fürsprache des heiligen Johannes und auch Fürsprache Mariens selbstverständlich das erkennen. Auch der heilige Josef, der ein sehr feines Gespür hat für die Familie, die ihm anvertraut ist, einen großen Respekt auch. Und das sage ich jetzt nur am Rande. Wie oft habe ich mich in meiner Wahrnehmung von meiner Ratio getäuscht, dass ich gesagt habe, oh, dieser Mensch, bevor ich ihn wirklich kennengelernt habe, habe ich ihn schon in eine Schublade getan. Nachher, oho, da ist doch was ganz anderes. Diese Erfahrung, ich hoffe, ihr habt die nie gemacht, dass ihr immer gleich richtig ein... Ich habe die Erfahrung oft gemacht, also bin ich ganz ehrlich. Und diese Vorurteile, ja, die sind dann wie negative Filter und die legen schon etwas so wie ein Staub auf unsere Seele, auf unseren Blick. Und dann ist es schwer, diesen Überraschungsmoment dann zu erleben. Diese Person ist dann doch ganz anders, als ich mir gedacht habe. Ja, ja. Gut, Johannes hatte einen ganz besonderen Platz bei Jesus. Ich weiß nicht, ob Jesus ihm diesen Platz gegeben hat. Ich habe den Eindruck, Johannes hat sich diesen Platz einfach genommen, weil er frei war, weil keiner ihn eingenommen hat. Ja, beim Abendmahl, das war bestimmt nicht nur beim Abendmahl, er saß neben Jesus, die hatten, glaube ich, auch feste T-Shirts, die Jünger. Und Johannes, er war immer so bei Jesus, ganz nah, so an seinem Herzen geruht. Weil keiner den Platz genommen hat. Ich glaube nicht, dass er ihn weggenommen hat. Ich sage euch auch, warum. Nach Ostern, dann laufen sie zum Grab. Der erste Osterlauf der Geschichte. Ja, laufen zum Grab und wer gewinnt? Johannes gewinnt. Ja, aber er bleibt stehen am Eingang des Grabes und gibt Petrus den Vortritt. Also hat niemanden etwas genommen. Er war schon respektvoll. Steht ihr? So, und so glaube ich auch, viele haben gesagt, oh Jesus, da haben sie langsam erkannt, der Messias, Petrus hat das ja erkannt. War ja nicht so, dass sie nicht erkannt haben. Das ist dir von Gott geoffenbart worden. Ja, das kommt nicht, ist nicht in deinem eigenen Garten gewachsen, sagt Jesus. Aber der Herr hat es dir geoffenbart. Und ja, und niemand hat diesen Platz genommen. Sie waren so in Respekt, in Staunen vor Jesus. Never a man spoke like this man. Nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser. Also das waren die Gerichtsdiener, die sollten Jesus ergreifen. Aber das war bei den Jüngern auch. Noch nie haben wir jemand gehört, der so spricht, in dieser Klarheit, in dieser Deutlichkeit, in dieser Reinheit, Authentizität. Ja. Respekt. Und Johannes, so, oh, Platz ist frei, ich nehme ihn ein. Er hat dann diese, ich sag mal, diese soziologischen oder diese, ja, so Grenzen, er hat das einfach übersprungen. Und ich glaube, das hat Jesus gefallen. Da ist einer, der traut sich, ja, ein bisschen verrückt zu sein. Der traut sich diese Grenzen, diesen, sagen wir mal, diesen Respekt oder falschen Respekt, sagen wir mal so, die Etikette zu überspringen. Ich glaube, da hat Jesus Freude gehabt. Da ist einer, der hat's verstanden. Steht ihr? Und das ist schön. Ich darf jetzt etwas sagen, das ist vielleicht nicht ganz so das Beispiel, aber als unser Vater gestorben ist, also ja, das ist schon einige Zeit her, 1995, da waren wir im Krankenhaus, alle waren wir versammelt. Und dann, einer von meinen Brüdern, der hatte schon ein schwieriges Verhältnis zu unserem Vater oder umgekehrt oder beide zusammen, wie auch immer ist dies nicht, war ein bisschen schwierig, ja. Und dann, dieser Bruder war dann auch anwesend und dann habe ich irgendwie gesagt, oh, ich glaube, jetzt geht der Vater, jetzt ist er gestorben. Und dann legt dieser Bruder sein Ohr an das Herz des Vaters und er bekommt den letzten Herzschlag mit. Boah, hat den Platz genommen, hat endlich seinen Platz gefunden am Herzen des Vaters. Der Einzige, der Gott ist und der am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Das war für mich so, so schön, dass dieser Bruder, genau dieser, diesen letzten Herzschlag geschenkt bekam. Er hat diese, sagen wir mal, diese, irgendeine Grenze überschritten, vielleicht auch sich selbst überwunden. Aber schön. Und so dürfen wir mutig sein und, ich sag mal, kühn sein, wenn wir zu Jesus kommen. Die kleine Therese von Lisieux, was hat sie gemacht? Sie hatte dann die Aufgabe in der Kapelle, Altar und Tücher und Blumen und so weiter, Staub abwischen. Und ihr kennt das. Dann war man, steigt sie zum Altar, zum Tabernakel, klopft. Jésus, tu es là. Jesus, bist du da? Sie war so kühn. Und das sehen wir bei vielen Heiligen. Und wir dürfen in einer solchen kindlichen Liebe, dürfen wir zu Gott kommen. Und glaub mir, das hilft uns mehr als die tollsten theologischen Traktate, also wo wir dankbar sind, dass es die gibt. Also das Beste, was ich in Theologie gehört habe, ich habe das kürzlich dann, ich glaube, dem Heiner erzählt, das war beim Studium in Trier, Professor Weid, dann darf ich mal namentlich erwähnen, und dann, es war auch nachmittags um zwei, wo das Blut im Magen ist, wo man müde ist, und ich war auf einmal wach, aber hellwach. Er hat gesprochen über warum Gott Mensch wurde, von Anselm von Canterbury. Boah, das hat mich umgehauen. Da habe ich geschrieben. Ich wollte jedes Wort festhalten. Mich so begeistert. Ja, dann würde man sagen, ja, das ist aber Scholastik. Okay, Scholastik, aber es ist Wahrheit. Ja, und das hat mich so begeistert. Ich habe gespürt, wie dieser Mann in einem Engagement, ein älterer Herr, damals vielleicht schon zwischen 65 und 70, mit einer Begeisterung gesprochen hat, das referiert hat, sich ereifert hat. Wow, da war ich hellwach. Ja. Und ich habe gespürt, in diesem Mann lebt auch diese Liebe zu Jesus. Sonst hätte er das nicht so referieren können, wie er es getan hat. Also wunderbar. Johannes sagt, 1. Johannes 4,18, ihr kennt diesen Text, Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Schaut, wir dürfen zu Jesus kommen, auch, und wir erleben es ja auch in Beichte, wir dürfen zu Jesus kommen ohne Angst, sogar wenn wir sagen, oh, jetzt habe ich aber mir einen Fehltritt, irgendetwas geleistet habe ich, das war nicht in Ordnung, es tut uns leid, wir bereuen. Und trotzdem, wir gehen zu Jesus und wir wissen, er wird mich nicht abweisen. Ich weise niemand zurück, der zu mir kommt. Und zu ihm kommen ist nicht nur jetzt physisch zu Jesus kommen. Zu ihm kommen ist mit dem Herzen. Jesus, komme ich mit meinem Herzen. Mit meinem gebrochenen Herzen komme ich zu dir. Ich komme jetzt mit der Wahrheit. Und wisst ihr, ich habe das oft erlebt, bei Beich, ich habe es auch erlebt, wenn irgendwann wurde wurde ich gefragt, wären Sie bereit, eine Person im Gefängnis zu besuchen? Diese Person hatte die Frau, also in der Eifersucht, im Affekt hat er im Schlaf die Frau, zwei Kinder erschossen. Hat dann lebenslänglich bekommen, das bedeutet in Luxemburg bei einer ersten Tat 12 Jahre ungefähr, ja, so ungefähr, habe ich ihn besucht. Und das war so stark, ich habe ihn vorher nicht gekannt. Als er sagen konnte, ich habe ihn gefragt, sind Sie sich bewusst? Ja, ich bin mir bewusst. Er hat geweint. Das war so eine Last, ist von ihm abgefallen, wo er die Wahrheit sagen konnte und anerkennen konnte, ohne dass da ein Richter sitzt und sagt, du. Im Gerichtssaal, ich habe eine Verhandlung habe ich dann, war ich dabei, hat mich gebeten, da hinzukommen. Ich saß ganz hinten. Und dann, ich glaube, er hat sich dann einmal umgeschaut während der Verhandlung, ob ich wirklich da bin. Und wir haben es dann so zugenickt. Und der Richter hat gemeint, Sie müssen nicht nach hinten schauen, Ihre Frau und Ihre Kinder sind nicht mehr da. Seht ihr, also es ist ein Unterschied, ob wir als Richter den Menschen begegnen oder dann, ich sage mal, die Franzosen sagen mon père, Vater. Ja, Jesus sagt zwar, lass euch nicht Vater nennen, aber für viele sind wir wie ein Vater. Sind wir wie ein Vater. Versteht ihr? Das sind alles so Dinge, die, ja, und Johannes, er hat das verstanden. Er ist ohne Angst. Wir dürfen ohne Angst. Und wir müssen den Leuten keine Angst vermitteln, brauchen wir nicht. Aber wie schön ist es, wenn die dann von selbst kommen. Oder wenn Leute sagen, zu diesem Priester kannst du gehen. Der hört dir wirklich zu. Kennt ihr das? Schon mal gehört? Zu diesem Priester kannst du gehen. Ja. Okay. Und Johannes, er ist so zu Jesus gekommen in großer Spontanität. Hat nicht lange überlegt, darf ich nicht. Er hat den Platz eingenommen. Und Johannes, er konnte dieses Erhabene, dieses andere Evangelium nur deswegen schreiben, weil er so in einer eigenen, anderen Beziehung zu Jesus war, weil er hat mit dem Herzen geschrieben. Er hat nicht chronologisch geschrieben, ein bisschen Chronologie, ja, bei der Passion, ja, aber er hat mir thematisch geschrieben oder er hat eine Neuschöpfung beschrieben, ja, und dann der Prolog, im Anfang war das Wort, Buch Genesis, erstes Kapitel im Anfang, schuf Gott Himmel und so weiter. Und ein Neuanfang wird gesetzt und dann Offenbarung natürlich auch. Genau. In seinem Prolog hat er die Schöpfung nur ganz knapp beschrieben, aber das ganze Evangelium entwickelt sich wie eine neue Schöpfung. Denken wir nur an die Hochzeit von Kana. Da wird ein neues Fass aufgeschlagen. So sagt man für Fass aufschlagen, aber das waren Krüge. Ja. Und Johannes, weil er selbst am Herzen Jesu geruht hat, so wie Jesus am Herzen des Vaters geruht hat, Kunde gebracht hat, so ruhte Johannes und so hat auch er Kunde gebracht. Ja, also Johannes bei der ersten heiligen Messe ruht er am Herzen Jesu. Einer von den Jüngern, er schreibt nicht, er sagt nicht, dass er es war, er schreibt diskret von sich selbst. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Er ist schon diskret. Er sagt nicht ich. Das ist nicht in seinem Sinn. Aber er schreibt Wahrheit. Simon Petrus nickte ihm zu. Der war glücklich, dass er jemand hatte, der so direkte Verbindung mit Jesus hatte. Er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist das? Petrus lässt den Johannes fragen. Er weiß, dass Johannes, der darf sich manches erlauben. In der Liebe dürfen wir uns bisschen mehr erlauben, ja. Und wisst ihr, wenn die Kinder dann zum Vater kommen, und oft sind das die Mädchen, wenn sie zum Vater kommen, und wenn die sagen, Papa, die Augen dann ein bisschen verdrehen, dann ist der Vater schon verkauft. Stimmt? Es ist so. Und wenn die Söhne zur Mutter kommen, Mama, oh, schon verkauft. Und so, er wusste, wenn er mit Jesus spricht, der darf sich was mehr leisten als ich, ja. Weil Petrus war schon ein paar Mal so zurückgepfiffen worden. Kennen wir. Ich habe einen Kurs vorbereitet über Petrus. Also, das ist wirklich sehr spannend, weil von ihm als Jünger, als Apostel, wissen wir am meisten, ist am meisten in den Evangelien zu finden, zu schreiben. Und da wird auch unser eigenes Erleben, das kann man so schön, können wir uns selbst darin wiederfinden. Genau. Johannes ist ganz frei. Habt nur den lieben Gott recht gern, sagt er. Habt ihn nur recht gern. Bei der Kreuzigung, ich habe es gesagt, ist Johannes ganz nah am Herzen Jesu, der am Herzen des Vaters ruht, der am Herzen Jesu beim Abendmahl lag. Und da, wo die Messe vollendet wird, Maria war beim Abendmahl nicht dabei. Und das Abendmahl, wir sagen ja, das Hochzeitsmahl des Lammes, es ist eine Hochzeit. Beim Abendmahl ist sie nicht dabei. Sie wird nicht als Priester eingesetzt. Und bei einer Hochzeit ist es ja so, die Hochzeit ist erst gültig, wenn die Ehe vollzogen ist in der Hochzeitsnacht, wenn Mann und Frau dann zusammenkommen. Ja, dann ist, man sagt, ratum et consumatum, unterschrieben beim Sakrament, in der Messe, da wird unterschrieben, ja, und dann erst ist sie vollgültig, wenn Mann und Frau dann zusammengekommen sind. So lehrt es uns die Heilige Katholische Kirche, okay? Und bei der ersten Messe ist es auch so. Es ist, Jesus gibt sich schon, er gibt schon seinen Leib, aber die Unterschrift, das ist dann ein bisschen umgekehrt, er vollzieht dann diese Unterschrift oder vollzieht das Sakrament am Kreuz. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Sonst wären das nur einfach schöne poetische Worte geblieben, was eben abends sah. Dann wäre es schöne, so ein bisschen symbolisch, nimmt Brot, nimmt Wein. Also es geht nicht um Symbolismus. Jesus hat das vollzogen. Und Maria steht unter dem Kreuz mit Johannes. Und Johannes ist Zeuge davon, wie jetzt diese Hochzeit des Lammes mit uns vollzogen wird. Und Maria ist dann bei der ersten Heiligen Messe dabei, am Kreuz. Also ich habe mir oft die Frage gestellt, ja, warum war sie nicht dabei? Gut, man kann sagen, Priestertum sicher auch, ja, aber dass sie dabei ist, wo Jesus am Kreuz stirbt, wo er sich dann ganz verschenkt, bis auf die letzten Blutstropfen. Wunderbar. Und er ist dabei, um Maria zu unterstützen, und Maria unterstützt ihn, und sie beide unterstützen Jesu bei diesem Sterben, bei diesem Abendmahl, bei diesem allerersten Abendmahl, das sich am Kreuz vollzieht. Und ja, wie Maria bewahrt auch Johannes alles in seinem Herzen. Und auch hier beim Kreuz berichtet Johannes sehr diskret. Er redet nicht von sich selbst. Oder er erwähnt nicht seinen Namen. Als sie, also die Soldaten, zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Da spricht er wieder von sich selbst und sagt nicht, ich bin jetzt besser, ich bin jetzt mehr. Ich war dabei, ich war dabei. Oh, da gibt es ein schönes Gospellied, also, aber sagt das nur am Rande. Were you there when they crucified my Lord? Warst du da, warst du anwesend, als sie meinen Herrn gekreuzigt haben? Also das, diese Gospel, das begeistert mich auch. Also ich habe viele, also es gibt viele schöne Musik. Immer wieder hören wir in den Evangelien, also in der Heiligen Schrift im Neuen Testament, es war der den Jesus liebte. Und dazu möchte uns der heilige Pfarrer von Ars ermutigen, dass wir nur den lieben Gott recht gern haben. Also recht gerne. Da dürfen wir übertreiben, der Liebe zu Jesus Christus. Ja. Deswegen, glaube ich, hat Jesus den Johannes so geliebt, weil Johannes wie ein Kind war, keine Angst vor Jesus hatte. Ja. Und weil Johannes ihm ganz nah sein wollte, nicht nur physisch, Jesus hat gespürt, da ist es ist wirklich Herzensliebe, ja, ist reine Liebe. Ja, warum haben wir jetzt so viel über Johannes gehört? Ja, ich glaube, unser Heiliger, der heilige Pfarrer von Ars, der war in Jesus verliebt. Der war wirklich in ihn verliebt. Schaut nur diese Statue von Cabochet in der Lanterne, da wo die Kerzen, also wenn man das sieht, gestern bin ich auch einige Zeit da gesessen, habe ihn so betrachtet, wie er schon ganz entrückt war. Da aber entrückt. Die Statue ist unwahrscheinlich, die ist sehr schön und hilft uns dann auch ins Gebet zu gehen. Johannes Maria Baptist, jetzt muss ich aufpassen, wen wird. Er wollte alles auch von Jesus aufsagen. So wie Johannes wollte er ganz nah an seinem Herzen Jesu sein. Er glühte von Liebe zu Jesus. Jesus strahlt aus dem Gesicht von Pfarrer von Ars, aus seinen Händen, aus seinem Herzen. Und vielleicht könnt ihr das als Betrachtung nehmen, also diese Tage, Psalm 131. Ich habe zweimal die ganz großen Exerzitien, Schweigeexerzitien gemacht bei Jesuiten in Namur. Und das erste Mal, da war ich noch im Studium. Ich glaube, ich habe Vordiplom gerade abgeschlossen. Dann im Sommer, dann waren Exerzitien, ja. Und Schweigen. Und dann habe ich nach 10 Jahren nach meiner Priesterweihe den Bischof gefragt, ob er mir ein Sabbatjahr erlaubt. Ich sage, Franz, du fragst viel. Sabbatjahr, ein Jahr ist lang. Und dann habe ich gesagt, ein Monat. Was fange ich mit einem Monat an? Damals war ich noch nicht so mit Reisen so viel. Das war noch nicht so bei mir. Damals nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich nochmal 30-tägige Exerzitien machen. Dieser Pater hat noch gelebt. Ein Jesuit, ein heiligmäßiger Mann. Und ich habe dann mein Heft mitgenommen von den ersten Exerzitien. Ich habe gedacht, der Pater muss sich da nicht Mühe geben. Hatte ich alles schön reingeschrieben und so weiter. Und dann habe ich gesagt, mon père, ich habe alles mitgebracht und Sie brauchen mir keine Konferenzen. Habe ich gesagt, Franz, leg dein Heft beiseite. Und dann habe ich gesagt, also für diesen Monat wirst du den Psalm 131 nehmen, einen Monat lang. Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Wie ein Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Israel harre auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Einen Monat. Das war eine Exerzitie. Das war schön. Und dann, ich habe dann gedacht, okay, ich werde jetzt nicht Hauptzelebrant sein, einfach konzelebrieren, mit dabei sein. Und das ging. Die ersten Tage, das war gut. Und einmal am 8. Tag, 9. Tag, ich sagte, nein, also ich möchte jetzt zelebrieren. Da war in mir so ein Hunger gekommen, also wirklich zu zelebrieren. Da habe ich den Pater gefragt, darf ich in der Kapelle allein zelebrieren? Er hat gesagt, kein Problem, Schild an die Tür, also bitte nicht stören und so weiter. Und das war für mich eine von den schönsten heiligen Messen, die ich gefeiert habe. Also es war allein, ja. Und dann ist mir bewusst, ich habe gedacht, jetzt nehme ich mir die Zeit. Und dann habe ich die Albe genommen. Oh, ich bin getauft. Das Taufkleid. Mit Zeit genommen, die Albe anzuziehen. Das geht ja in 15 Sekunden, ja. Aber ich habe Zeit gehabt. Oh, und dann die Stola. Stola geküsst. Ich bin Priester. Ich denke, wer du bist oder was du bist, ja, Priester. Boah, dann kamen Tränen. Dann war eine große Ikone da, die Wladimirskaya, also Mutter, also russische Ikone, Maria mit dem Kind, bin ich niedergekniet. Dann habe ich gesagt, Maria, lehre du mich jetzt die heilige Messe feiern. Da sind Ströme geflossen. Es war so schön, so intensiv. Ich weiß nicht, wie lange die Messe gedauert hat. Das ist auch nicht wichtig, aber es war länger. Und das war wirklich, wirklich ein großes Erlebnis. Also, ja, Psalm 131. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still wie ein Kind bei der Mutter. Da war ich mal bei der Mama angelangt, bei Maria angelangt. Ja, siehst du, wirklich unsere Mutter. Ja, wir dürfen den Herrn um die Gnade bitten, Jesus zu lieben und ihn noch mehr zu lieben, ja, und an seinem Herz, an Jesu Herz zu sein, wie der Pfarrer von Ars. Also, ich möchte jetzt kurz was sagen über diesen Emilien Cabuchet, der dieses Porträt, also diese Statue dann angefertigt hat. Also, er war dagegen, dass irgendwelche Bilder gab und dann gab es wieder so kleine Zeichnungen. Dann hat er gesagt, ça c'est mon carnaval. Also, er hat sich lustig gemacht darüber, er hat gesagt, das ist dumm, töricht, sowas zu machen von mir und so weiter. Okay, das passt zu mir. Und dann hat man, weil er dagegen war, dass man ein Statue macht oder ein Bild von ihm zeichnet, dann ist man zum Bischof gegangen und hat, wenn wir den Bischof fragen, der gibt die Erlaubnis, dann muss er einverstanden sein, hat er nicht die Wahl. Der Bischof hat gesagt, nein, ihr dürft nicht. Und dann haben sich über den Entscheid des Bischofs hinweggesetzt. Dann war dieser Emilien Cabuchet, der ein Skulptor war. Dann hat er, während Katechesen, hat er dann diesen Kopf so modelliert, so wie man ihn jetzt sieht, aber klein, wirklich klein. Und das ist, dann hat der Pfarrer von Asters irgendwann gemerkt, dann war, zunächst war er nicht so amused, wie man dann heute sagt, ja. Und dann, dann war er doch einverstanden. Und das, so verdanken wir dem Cabuchet. Aber was ich erst jetzt gelesen habe über diesen Emilien Cabuchet. Er war ein Skulptor, also, ja. Und, er war nie zufrieden mit seinen Arbeiten. Und er war verzweifelt. Er hat gesagt, also, das ist alles so mittelmäßig, was ich da herstelle. Ist er eigens nach Rom gepilgert und hat vom Papst seine Instrumente segnen lassen. Stellt euch vor, hat vom Papst seine Instrumente, mit denen er skulptiert hat, segnen lassen. Und seine Kunst ist nachher berühmt worden, also Pfarrer von Ars, in der Basilika von Lourdes, das Herz Jesu und die Jungfrau Maria für den Altar in Lourdes, und dann Saint-Vincent, der heilige Vinzenz von Paul in Châtillon und viele andere. Also, hat segnen lassen. Also, ist nicht schlecht. Also, wisst ihr, ich frage mir auch öfter den Segen. Also, vor 2 Jahren, glaube ich, war es, habe ich dann auch Reise nach Japan, auch zum Predigen. Und dann, es war an Pfingsten, und dann war ein Bischof da, ein Weihbischof, der gesagt, bitte segnen Sie mich für diese Pilgerreise. Und ich darf euch sagen, das hat nachher einen Effekt gehabt, also nicht emotional, also, aber Türen waren geöffnet, eine größere Freiheit, auch zum Predigen. Also das ist schon gut, wenn er einem Bischof begegnet, hier haben wir auch einen, dass man ihn um Segen bittet. Dass er uns segnet, versteht ihr? Dass unser Priestertum, wir erneuern am grünen Donnerstag, ist sehr gut. Das sollen wir auch tun, nicht nur müssen. Aber auch, wenn wir einen Bischof begegnen, einfach in Einfachheit um Segen bitten. Ja, genau. Also, der hat das getan und wir haben da ein schönes Resultat. Gut, ich habe jetzt noch etwas für euch, wenn ihr spürt, also jetzt mit diesem Psalm, jetzt in Betrachtung zu gehen, könnt ihr machen mit dem Psalm 131, Herr, mein Herz ist nicht stolz, und dann in Einfachheit zu Jesus zu kommen. Oder vielleicht ist es in eurer Seele so, dass ihr sagt, oh, ich kämpfe noch mit manchem. Was mir viel geholfen hat, ja, wo ich dann wieder angefangen habe, selbst Exerzitien zu gehen. Ich habe während Jahren vernachlässigt, bin ich ganz ehrlich. So viel zu tun gehabt und so weiter, immer für den Herrn, aber der Herr für mich. Das war nicht so, stand nicht so auf meinem Menü. Und dann, als ich wieder angefangen habe, dann habe ich wieder, bin ich ignatianisch unterwegs gewesen. Und eine von den wichtigen Betrachtungen, die ich dann immer wieder mal gemacht habe, ist Johannes 11. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien. Und ich gebe euch das einfach so mit auf den Weg. Und ihr wisst, wie Ignatius betrachtet. Er sagt, jetzt den Text lesen und dann stellt euch vor, die Szene, wo bin ich in dieser Szene? Ja? Bin ich jetzt wie einer der Jünger, der sagt, wie zum Beispiel Thomas, ja, dann wollen wir hingehen und mit dir sterben. Das ist interessant, dass Thomas, genannt Didymus steht extra noch da, der sagt, ja, dann gehen wir mit, um zu sterben, weil er meint, Jesus wird hier auch sterben. Also auch Thomas, Zwilling, er hat auch so, mit seiner Seele war er sehr nah an Jesus dran, glaube ich, sehr nah. Und er wird zu Unrecht als der ungläubige Thomas bezeichnet. Ich glaube, all die anderen Jünger würden glücklich, dass er die Fragen gestellt hat, die niemand anders stellen wollte, was peinlich gewesen wäre. Würde ich sagen, ja, jetzt glaube Petrus, der hat schon gesagt, ja, und Thomas sagt, ich will sehen, ich will, wenn ich nicht. Und das war für die anderen, glaube ich, alle sehr wichtig. Gut, und dann, also 4 Tage, und dann vielleicht siehst du dich als Lazarus im Grab. Seit wie vielen Jahren bin ich jetzt schon wie in einem Grab und fühle mich weit weg von Jesus. Ich bin treu, und das ist großartig, wenn wir treu sind. Aber vielleicht sind wir doch im Grab. Also ich habe Verschiedenes so für mich selbst dann auch durch. Oder dann wie Maria am Grab oder Martha in diese Dialoge. Wo stehe ich? Was ist in mir tot? Und eine von den Stellen, die mir auch sehr, sehr geholfen hatte, war folgende. Jesus ruft dann den Lazarus heraus, komm heraus. Das Tote, die Toten werden die Stimme Gottes hören, auch in Johannes Evangelium. Ja. Dann habe ich mich gefragt, ja, er war ja wirklich biologisch so tot, er riecht schon. Was hat denn beim Lazarus noch gehört? Also ganz sicher nicht die Nerven, wir haben nicht gehört. Tot, die Seele, die Seele. Und wir sind Geist. Und wir müssen anbeten im Geist und in der Wahrheit. Unser Geist, der muss lebendig sein. Vielleicht sind wir in unserem Geist müde geworden. Herr, mein Geist ist müde aus dem Psalm. Ja, kennt ihr das? Wie ein einsamer Vogel liege ich auf dem Dach und schreie. Ja, also, und dann, ich glaube, es ist die Seele des Lazarus hat gehört. Und dann kommt wieder Leben in den Körper, so wie bei diesen Gebeinen ja, in der Ebene bei Zichia. Und dann kommt er heraus, aber ist wie eine Mumie, ganz eingewickelt, ganz eingewickelt. Was sagt Jesus? Löst ihm die Binden. Aha. Was sind diese Binden, die mein Leben verhindern möchten? Was sind die Binden, die mich lähmen, die mich verhindern, normal zu laufen oder größere Schritte zu nehmen? Was sind diese Binden? Ja, das kann vieles sein. Das kann sehr vieles sein. Ich lasse das offen, das ist zwischen jedem Einzelnen und Gott. Aber ich sage nur, das war zum Beispiel bei einer Betrachtung, das ist für mich eine Schlüsselszene. Und dann lasse ich mir die Binden lösen. Lasse ich es zu, dass andere mir helfen. Also da kann vieles hochkommen. Ja, und wenn ihr das jetzt so betrachten würdet oder ja, wenn das tut, dann ist es immer gut, wenn ihr aufschreibt. Was ist gekommen? Aber vielleicht bin ich der Einzige, der ein schlechtes Gedächtnis hat. Aber ich schreibe mir alles auf. Und wenn ich das dann der Person, die mich begleitet hat, vorgelesen habe, in dem Moment selbst war ich nicht so, ich habe gesagt, okay, das betrifft mich und so weiter. Und wenn ich es dann vorgelesen habe, ich habe dann sehr oft weinen müssen. Weil dann ist es erst richtig angekommen, als ich das ausgesprochen habe. Denn wir Dinge aussprechen können, wir kennen das von der Beichte. Wenn wir Dinge bis aussprechen, dann kommt es anders in die Realität. Dann stehen wir dazu. Das bin ich, das ist ein Teil von mir. Aber ich will das loswerden. Genau, und so ist es auch bei den Betrachtungen. Also ich darf euch dazu ermutigen, das einfach zu tun. Ich werde nicht sagen, ihr müsst das tun. Ich werde nicht kontrollieren, ich werde nicht fragen, wer hat es getan, Hausaufgaben oder so. Das gibt's hier nicht. Also, ja, so wie er es spürt. Und Mutter Maria, wir bitten dich, dass du uns auch in diesen Schritten, auch in diesen Tagen, diesen Stunden begleitest. Und du hast unter der Kraft des Heiligen Geistes gelebt. So mögen auch wir in dieser Kraft, dieser Lebendigkeit leben, dass unser Geist wach wird und wach ist und bleibt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.